Einen schönen guten Morgen. Ich darf euch liebe Grüße mitbringen von meiner Heimatgemeinde, Freikirche in Enns. Schön hier zu sein. Ich finde das toll, ihr habt das Gemeindehaus genau an den richtigen Platz gestellt. Wer hat sich das ausgedacht? Wisst ihr, was ich meine? Da vorne steht drauf Umkehrmöglichkeit. Heute ist hier eine Möglichkeit zum Umkehren. Wenn du unterwegs bist und merkst, boah, ich fahre schon wieder in die falsche Richtung, dann ist das eine Gelegenheit, hier von der Straße runterzukommen, die Umkehrmöglichkeit zu nutzen. Ja? Schön, dass du da bist. Ich bin der Stefan Höfler, ich bin Mühlviertler Bauernbur, also aus dem Oberösterreich. Und ganz kurz was zu meiner Person. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Judith. Und ich habe 3 Kinder, sage ich manchmal, meine Frau hat 4. Ja, genau, also unsere Kinder sind 20, 18 und 14. Und ich möchte euch gleich ein paar Bilder zeigen aus der Arbeit, in der ich seit dem Jahr 2000 Vollzeit stehen kann. Ah, hier, ist schon eingeschaltet? Das musst du mir helfen. Weißt du, manchmal technikaffin, ich habe nur Pinsel und Farbe. Aber bevor ich euch die Bilder zeige, ich bin ein bisschen noch was zu meiner Person. Ich bin im Alter von 18 Jahren, ich war damals HTL-Schüler, kurz vor meinem Matura-Jahr. Ich bin auf der Straße in Linz erreicht worden durch einen Straßeneinsatz. Ich war, danke vielmals, irgendwie an Gott immer irgendwie interessiert. Und dann stand da am Hauptplatz in Linz ein Bus mit einem bunten Transparent. Sieht, wie es draufgestanden, wir laden sie ein zu Tee und Kuchen und einem Gespräch über Jesus Christus. Mein Klassenvorstand hat immer von Jesus geredet, aber bin ich so richtig verstanden, habe ich es nicht. Ich war in einem katholischen Schülerheim und das war auch recht interessant, da zu diskutieren. Und dann kam, und ich bin halt damals ein ganz schüchterner junger Bursch gewesen und traue mich nicht ganz so direkt auf den Bus zuzugehen, aber ich bin immer wieder hingeschielt zu diesem bunten Bus da, Teebus. Und da kam eine ältere Frau, die Friede, auf mich zu, hat meine Hand genommen und hat gefühlte, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas auch immer, nicht losgelassen und hat mich in den Bus hineingezogen, eingeladen. Dort habe ich Christen kennengelernt. Und das hat mich zum ersten Mal so ganz, ganz tief berührt, dort Menschen zu treffen, die von Jesus überzeugt waren. Sie waren nicht die Ersten, aber mein tiefer Eindruck war damals, die haben etwas, was ich nicht habe, und das möchte ich auch. Das war 1990, dann ein paar Monate später habe ich zaghaft so mein erstes Jahr zu Jesus gefunden. Und ein paar Jahre dann weiter, 1996, hat mein Pastor mir gesagt, ich soll einen Evangelisten übersetzen, auf der Straße in Wien. Und ich habe mir gedacht, oh, hoffentlich ist niemand da, der mich kennt. Ich habe mich am Anfang sehr geschämt. Aber schnell gemerkt, wow, das ist echt genial. Es ist wirklich, es ist so schön, mit Menschen zu sprechen. Und ein Jahr später, hallo Christi, wir kennen uns, gell? Und ein Jahr später habe ich dann ein klares Berufungserlebnis gehabt bei 1997. Und seit dem Jahr 2000 darf ich die Arbeit mehr oder weniger Vollzeit machen. Okay, was heißt das? Wie schaut das aus? Ich möchte euch mitnehmen und ein paar Bilder zeigen. Das ist die Missionsorganisation, heißt OAC, und wir sind Teil von Open Air Campaigners. Wieder mal so englisch, also da ist ja nur OAC, gell? Aber heißt Open Air Campaigners. Hat nichts mit einem Container zu tun. Gell? Also ich war in einer Freikirche und dann eine Dame kommt nach dem Gottesdienst und sagt, ja, und wo ist jetzt der Container? Ich sage, Campaigners heißt sowas wie Aktivisten oder so, Kampagnen. Kommt aus Australien ursprünglich, wir feiern jetzt gerade 130 Jahre Bestehen, also darum international und englisch. Und diese Aussage von Jesus, die, glaube ich, die bringt so gut auf den Punkt, wo heute Menschen stehen. Was nützt es dir oder was nützt es den Menschen, wenn du die ganze Welt gewinnst? Geht uns noch ziemlich gut. Aber was bringt es, wenn du dabei deine Seele verlierst? Schau mal in die Augen der Menschen, denen du begegnest. Wie viel Leere ist da? Wie viel Sinnleere? Wie viel Verwirrung? Vor allem geistliche Verwirrung. Und deswegen möchten wir dorthin gehen, wo Menschen sind. Die meisten Leute in Karpfenberg werden wahrscheinlich nicht um 8 Uhr aufstehen und am Sonntag sich bemühen, hierher zu kommen. Und Gott versteckt sich nicht. Gott versteckt sich nicht. Darum sollen wir das Evangelium auch nicht verstecken. sondern wir sind aufgerufen, gemeinsam die beste Botschaft zu den Menschen zu bringen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten und unter anderem eine von den Möglichkeiten oder manche, es gibt ja auch viel, viel mehr, aber manche von denen nützen wir. Man sieht schon an den Bildern, wir gehen dorthin, eben Fußgängerzonen vor allem, ob in Linz oder in Wien, in Wels, jetzt auch in Steyr, wo wir regelmäßig Einsätze machen. Letztes Jahr waren es ein bisschen über 70 Einsätze, heuer schaffen wir über 90 wahrscheinlich. Und wir arbeiten einfach immer mit Christen von vor Ort zusammen, ganz, ganz wichtig. Und dann erleben wir, wie zum Beispiel hier beim Andi in der Landstraße in Linz, ich hoffe, ihr könnt es sehen, gell? Sonst müssen wir das Licht ausschalten, aber gut. Also, ihr kriegt eine Ahnung, dass da Menschen stehen bleiben. Gestern waren wir in der Herrengasse und am Anfang bleiben Leute stehen, sobald dann natürlich Jesus erwähnt wird, dann, es ist irgendwie, die Leute reagieren allergisch, gell? Aber manche bleiben stehen und mit manchen kann man dann wirklich drüber auch reden. Und drum, viele persönliche Gespräche, das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier die zwei Männer, die man hier sieht, reden da mit einem jungen Moslem, der dreht uns den Rücken zu, die haben über eine Stunde gesprochen. Nicht über Politik, nicht über das Wetter oder Sport, über Jesus, über Gott. Warum Jesus? Wunderbar. Mir gefällt das Bild. Der ältere Mann hier war lange Zeit Ältester in der Gemeinde und dann sagt er mir immer, du, ich habe keine Zeit, auf die Straße mitzukommen. Ich habe es eh früher gemacht und ich bin schon viel zu alt. Und dann kommt er mal mit nach so einer Schulung und hat Blut geleckt, wenn man das so sagen kann. Und dann sagt er, der Erich, das ist das Beste, was ich tun kann. Das ist das Allerwichtigste. Einfach mit Menschen da draußen reden. Und es ist gar nicht so schwierig manchmal. Wir verwenden dazu verschiedene kreative Möglichkeiten. Ich werde euch heute auch ein bisschen was zeigen können, um einfach das Interesse zu wecken, aber auch die Botschaft zu illustrieren. Wie viel merkst du dir von dem, was du hörst? Was glaubt ihr? Wie viel merkst du dir von dem, was du hörst? Ganz wenig, 10%, 7%, ganz verschieden. Aber von dem, was du siehst, merkst du dir viel mehr. Und deswegen ist die Kombination so gut. Da gibt es Leute, die sagen, boah, ich weiß noch ganz genau, was auf deiner Tafel vor 5 Jahren gestanden ist. Das Auge sieht sich nicht satt und darum wollen wir es verwenden. Und immer ganz wichtig, im Team arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Tut mir so gut. Ich brauche die Ergänzung. Zum Beispiel in Linz haben wir einer Brüdergemeinde, der Älteste, der mitkommt. Und der ergänzt mich so gut, der Manfred. Ich bin manchmal ein bisschen, keine Ahnung, unruhig oder zu quirlig. Erst das ist es. Quirlig und humorvoll. Und der Manfred hat die Ruhe schlechtweg. Und das ist wunderbar. So eine schöne Ergänzung. Antonio, gell, das brauchen wir. Ja. Ja. Entwickle dein Potenzial. Darum machen wir auch immer wieder mal Trainings-Workshops, wo man das lernen kann. Entweder mit kreativen Mitteln zu arbeiten oder eben auch zu lernen, im persönlichen Umfeld von Jesus zu reden. Und nah an der Praxis. Von Jesus reden, das lernst du nicht in einem theologischen Seminar. Weißt du, es gibt so viele Leute, die gehen auf Bibelschule und kommen zurück verkopft und wissen nicht, einen geraden Satz herauszubringen. Entschuldigung, nicht zu übertrieben. Aber das brauchen wir alles. Wir brauchen das, dass wir gute Argumente und dass wir wirklich wissen und auch studieren und so und unser Hirn einsetzen. Aber wir brauchen auch das ganz nahe an der Praxis dran zu sein. Und da zum Beispiel eben für den Dave, dem bin ich auch so dankbar, dass ich von dem lernen habe können. Teams gibt es in über 30 Ländern weltweit. Ich gehe jetzt einfach da schnell durch. Und ich lade dich ein, komm doch einfach mal mit. Steh einfach mal dabei bei so einem Einsatz, wenn wir ins Gespräch kommen. Vielleicht nächstes Mal wieder, wenn wir in Graz was machen. Oder komm einfach nachher auf mich zu und kommen ins Gespräch. Wir sind ein bisschen weiter weg. Gell? Also ich wohne in Linz und wir machen wohne in Enns und wir machen Einsätze in Linz und in Wien. Wobei, gell, ist nicht so weit von euch eigentlich, oder? Wien geht ziemlich geradeaus dahin. Genau. Aber wir wollen gerne schauen, wie können wir dich ermutigen. Und vor allem danke für dein Gebet. Ganz wichtig. Evangelisation ohne Gebet ist menschliche Anmaßung, ist eh menschliche Vermessenheit. Das Gebet ist so wichtig. Wenn du Fragen hast zu dem, dann komm ruhig auf mich nachher zu. Ihr habt ja angefangen mit dem Römerbrief, gell? Wunderbar. darf das heute auch ein bisschen illustrieren. Ich mache dir Mut, lese den Römerbrief einmal im Jahr durch. Das ist die beste Medizin, also dafür, dass wir auf einer gesunden Basis bleiben, für gesunde Lehre. Ja? Auch mit Christen, wir hören auch von allen möglichen christlichen Ideen und so. Ja? Der Römerbrief unter anderem, nicht nur natürlich, aber die ganze Heilige Schrift, aber der Römerbrief ist so gut, weil er uns auf einer gesunden Basis hält, auf einer gesunden Lehre. Und von daher finde ich es schön, dass ihr jetzt den Römerbrief unter anderem euch anschaut. Soll ich euch jetzt schon zeigen? Wollt ihr es schon sehen? Ja? Okay, ich muss euch was verraten. Wenn Menschen meine Bilder sehen, dann gibt es immer wieder eine ganz interessante, spontane Reaktion. Und das wollen wir kurz mal üben, okay? Geht das? Ja? Also wenn Menschen meine Bilder sehen, dann geht es manchmal so. Oh, ist das schön. Also vielleicht ist etwa dem, das ist ein bisschen einfach, manchmal mache ich richtige Bilder, aber dann passiert das, gell? So. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh, ist das schön. Kennst du das? Vielleicht bist du schon einmal in einem Kunstmuseum gewesen, in einer Galerie und du stehst vor einem Bild und du schaust dir die Details an und bist fasziniert von wunderschön das gemalt ist, die Komposition, die Formen. Und es berührt dich. Du kannst es gar nicht zurückhalten. Es muss raus. Auf drei, alle gemeinsam. Eins, zwei, drei. Oh, ist das schön. Ja, super, wunderbar. Müssen wir es ja hier gleich wieder rüber. Danke. Ganz, ganz wichtig, der Tipp. Ihr nehmt die Hände zusammen und von oben, eins, zwei, drei, so. Seid ihr bereit für eine spontane Reaktion? Ja? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich fange mal mit dem Bild ein bisschen an. Das ist unter anderem auch ein Tafelbild, das wir so ähnlich auch auf der Straße verwenden. Und ich tue gerne manchmal ein bisschen provozieren, ein bisschen necken und darum frage ich auch gerne, also das ist das, wir Österreicher, wir finden immer ein, ja, aber heute möchte man nicht nur wissen, irgendein Problem, sondern wir möchten herausfinden, was könnte das Größte, ja, genau. Und ich habe, glaube ich, Rechtschreibung, wenn es stimmt, was die Lehrer sagen, größtes. Ja, okay, aber jetzt, das ist noch sehr allgemein. Darf ich noch ein bisschen provokanter werden? Die Frage ist nicht nur das größte Problem irgendwo, sondern ganz konkret, was könnte das größte Problem Was könnte das größte Problem in Karpfenberg sein? Vielleicht bitte nicht laut sagen, ja, wir wollen jetzt nicht streiten und so. Da gibt es ja alle möglichen Meinungen auch. Gell? Denk einfach mal drüber nach, was könnte das größte Problem in Karpfenberg sein? Ich habe eine Vermutung. Und meine Vermutung ist, dass das größte Problem in Karpfenberg nicht nur das größte Problem in Karpfenberg ist, sondern das ist definitiv auch das größte Problem in Wien, ja. Also ganz sicher. Aber ein Freund von mir, der war sogar in Asien, da oben bei den freundlichen Leuten im Himalaya. Und er sagt, die haben das Problem auch. Und dann habe ich einen Mann kennengelernt, der ist Pfarrer in Afrika, in Uganda. Und wisst ihr, was der mir gesagt hat? Stefan, das kennen wir auch. Das größte Problem in Uganda ist auch das größte Problem, das gleiche wie in Karpfenberg. Was könnte es sein? Ja, warte mal, ich habe ein anderes Wort, ähnlich. Wenn ich Sünde hinschreibe, dann rennen die Leute immer davon. Das ist so das Wort, vor dem die Leute am meisten Angst vielleicht haben oder allergisch reagieren. Darum habe ich ein anderes Wort. Mir kommt vor, das größte Problem ist eins, das unter die Haut geht. Es ist auch ein sehr persönliches Problem. Das größte Problem in Karpfenberg ist nämlich auch mein größtes Problem. Kann man schon was erkennen? Es ist noch nicht ganz fertig, gell? Machen wir es fertig. Aber jetzt kannst du sagen, warte mal, Stefan, da stimmt was nicht. Ich glaube, ja, das größte Problem, das ist deine Rechtschreibung. Das ist nur kein fertiges Wort, oder? Was fehlt denn da? Ja, genau. Und beim Egoismus ist das Problem, dass das Ich sagt, ich brauche mehr Platz. Ich will, was ich will und Hauptsache ich. Ja? So schaut das Ich beim Egoismus aus. Und Egoismus hat natürlich alle möglichen Auswirkungen. Gell? Neid, Bosheit, kennst du sicher alles, oder? Grant, ich bin alter Grantler, immer früher noch mehr als heute. Durch das wirkt es sich aus. Also die Engländer sagen, the heart of the problem is the problem of the heart. Das Kern des Problems, das Herz, Herzensproblem ist das Problem des Herzens. Aber die Frage ist, wenn das das Problem ist, wo gibt es da eine Lösung? Und so ungefähr. Und jetzt machen wir dann eben auch auf der Straße so weiter. Also die Frage ist, was ist das größte Problem? Ich lege es auf die Seite, oder? Was ist das größte Problem in Karpfenberg? Ein bisschen provokante Aussage. Und wir haben heute einen Text vor uns, der hört sich nicht nach einer guten Nachricht an. Römer Kapitel 3. Vielleicht nur ganz kurz als Kontext zum Römerbrief. Ihr habt euch das angeschaut, aber der Römerbrief, der Paulus fängt an und er redet davon, dass er ein großes Vorrecht hat. Er hat ein Vorrecht, den Menschen auf der ganzen Welt von Gottes guter Nachricht zu erzählen. Im ersten Kapitel, da schreibt er davon, dass er in Vers 5, durch Christus hat Gott uns das Vorrecht gegeben und das Amt gegeben, in seinen Namen den Völkern auf der ganzen Welt oder den ganzen weiter zu sagen, was Gott für sie getan hat. Damit sie glauben und ihm gehorchen und sein Name geehrt wird. Und Paulus spricht von einem guten Gott, der es so gut mit uns meint. Und was machen wir Menschen? Wir haben diesen Gott abgelehnt, wir zimmern uns irgendwelche Religionen zurecht. Ich glaube, dass heute die Menschen nicht so sehr, also manche natürlich lehnen Gott ab und sagen, ich glaube an gar nichts. Aber meistens ist es ja so, dass die Leute nicht einfach nur Gott ablehnen, sondern selbst irgendwie Gott kontrollieren wollen. Jeder Mensch ist irgendwie religiös, oder? Und will an irgendwas glauben. Und vielleicht das ist ein ganz zentraler Punkt. Unser Problem, oder das auch, du hast gesagt, Sünde. Weißt du, ich wäre voll bei dir, wenn du sagst, ich will mit so einem Gott, so einem Despoten wie irgend so einem Diktator in Nordkorea, mit dem will ich nichts zu tun haben, an den will ich nicht glauben. Da bin ich voll auf deiner Seite. Wenn Gott so ist, wenn Gott wie ein Weltenrichter ist, der uns nur unterdrücken will, der uns die Freiheit raubt, dann will ich an den auch nicht glauben. Aber unser Problem ist, wir lehnen an Gott ab, der es gut mit uns meint. Das ist unsere größte Sünde, oder? An Gott, der uns so entgegenkommt, den lehnen wir ab. Und dann lesen wir von Paulus, dass er sagt, aber Gott hat uns hingegeben. Menschen, die diese Entscheidung treffen, Gott gibt sie hin. Und das ist Problem, dass Menschen Gott ablehnen, ist nicht nur ein Problem, das die Völker haben, auch Juden, die, obwohl sie das Gesetz haben und von Gott so viel wissen, auch sie gehören zur gleichen Gruppe. Auch sie lehnen Gott ab. Paulus spricht über das. Das ist ein bisschen ein Kontext. Und ich werde jetzt auch nur auf einen Teil von dem eingehen. Ich habe ja bekommen, also das haben wir gesagt, also Kapitel 3 von Vers 1 bis Vers 20. Und werde mich auf den zweiten Teil konzentrieren. Paulus, im ersten, kannst du es auch selber durchlesen, in diesen ersten paar Versen, da hält er einen inneren Dialog mit einem gläubigen Juden. Und er geht auf das ein, was vielleicht so ein Jude oder ein Gottgläubiger sagen würde. Und er versucht, ihm darauf zu antworten. Übrigens sehr interessant, wir haben ähnliche Gespräche ganz oft mit Moslems. So nach dem Gott, wenn ihr so Gott so gnädig und eh alles vergibt, dann kann ich ja leben, wie ich will. Paulus würde sagen, dann hast du nichts verstanden. Aber ja. Und jetzt darf ich lesen ab Vers 9, Entschuldigung, ab Vers 11, Römerbrief, Kapitel 3, ab Vers 11 bis 20. Und ich lese aus Neues Leben Übersetzung, weil sie. Ich glaube, man kann es ganz gut hören, also gut verstehen und hören. Und hier sagt Paulus,
In der Schrift heißt es, ab Vers 10 ist das jetzt nur am Schluss von Vers 10, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind sie für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Rede ist faul, wie Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihre Reden sind tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden. Und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Paulus zitiert hier aus dem Alten Testament, er zitiert verschiedene Psalmen und er zitiert Jesaja. Also wenn du eine Bibel hast, wo du auch so Querverweise drinnen hast, dann kannst du die im Alten Testament vorlesen. Und unser Bruder hat zur Einleitung auch aus einem dieser Psalmen gelesen. Psalm 14 war das, gell? Genau. Also Paulus zitiert aus dem. So, und jetzt lest du das und denkst dir, Paulus, das gibt's nicht. Du, was für eine negative Sicht des Menschen hast du? Ist das alles wirklich so grauslich schlimm? Sind wir alle Verbrecher, Mörder, Leugner? Was sagt er hier? Es folgt uns nur Verwüstung und Elend? Was für ein negatives Menschenbild ist das? Und das wird uns doch immer wieder vorgeworfen, oder? Ihr Christen redet nur über Sünde. Kennt ihr das? Ist das so? Ja, Stefan, da gibt es doch so viele tolle Menschen, so viele tolle Sachen, die Menschen machen. Schau mal, ich bin jetzt da drüber gefahren, wie auf der Bundesstraße her. Ihr habt eine ganz genial, spannend, schöne Brücke. Das ist doch das alleine, das ist einfach was Wunderschönes. Und dann, ja, aber was ist mit den ganzen Sachen, wo Österreicher spenden? Wir sind Weltmeister im Spenden. Oder ich vertraue mich gut mit meinen Nachbarn. Ich bin doch ein guter Vater oder eine gute Mutter. Und du wirst mir sagen, was? Alles nur schlecht? Hörst du das manchmal? Ich bin vor Jahren auf der Kärntnerstraße gestanden in Wien und das ist mir nachgegangen. Eine Mutter kommt zu mir, eine junge, sehr elegante Frau, und sagt, ich kann an deinen Gott nicht glauben. Was ist das für ein Gott, der so richtet, der so negativ ist? Wenn mein Kind aus der Keksdose stehlen würde, ich würde ihm doch nicht die Hand abhacken. Und dein Gott, der will uns alle vernichten. Ist mir nachgegangen. Die Aussage ist mir nachgegangen. Hat sie recht? Indem sie, wie sie denkt, hat sie recht, oder? Ich meine, was für Vater bist du, wenn du dein Kind durchprügelst, nur weil es mal kurz gelogen hat? Beispiel, ja? Unser Problem ist, dass wir nicht verstehen, wie tief und wie grundlegend Sünde alles zerfrisst und was Sünde ist. Der Kontext im Hintergrund der Bibel ist, so fängt sie auch an, Gott hat uns geschaffen aus sein Ebenbild. Und er möchte in der Welt, die Welt gestalten und formen mit Gerechtigkeit und Liebe, Gnade und noch viel mehr. Und er möchte uns dazu auch verwenden. Und teilweise tun wir es, aber es ist immer wieder korrumpiert. Martin Luther würde sagen, eine gute Tat muss doppelt gut sein. Es reicht nicht nur zum Beispiel zu spenden. Du musst es auch aus der richtigen Motivation heraus machen. Und die beste Tat, wenn die Motivation nicht passt, ist korrumpiert. Und deswegen, vor allem jetzt auch als Protestanten, als Evangelikale, wir glauben doch viele von uns, dass der Mensch hoffnungslos verloren ist und sich nicht selbst retten kann. Weil diese weil wir gefallen sind von so einer wunderbaren Berufung. Und noch was anderes. Eben nicht, wir lehnen nicht einen schlimmen, grauslichen Gott ab, sondern einen guten Gott. Im 17. Jahrhundert ist ein Katechismus formuliert worden in England, der Westminster-Katechismus. Und ich glaube, heute wird er noch in presbyterianischen Kirchen zum Beispiel verwendet. Und der gefällt mir sehr gut. Der fängt an, dieser Katechismus: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort darauf ist, Gott zu ehren und sich an ihm für immer zu freuen. Ist es nicht schön? Das ist das höchste Ziel des Menschen, Gott zu ehren und sich für immer an ihn zu freuen. Und das tun wir nicht, oder? Sünde ist, dass Gott nicht Gott in unserem Leben sein darf, sondern ich will Gott sein. Ich glaube, ganz viele Menschen, jetzt hole ich ein bisschen aus, wir haben zu Hause einen Chihuahua, ja? Ihr habt ja 3 größere Hunde, aber wir haben einen Chihuahua, so einen ganz süßen, es ist echt knuffig, ja? Also den kannst du kuscheln und so. Aber wenn ich genug habe, dann leg ihn weg. Ja? Aber dann holen wir ihn mal her und dann kann man ein bisschen albern und es tut einfach gut, oder? Also, so zu kuscheln mit einem, so einem kleinen süßen Hund, aber dann leg ihn wieder weg. Gott ist nicht wie ein Chihuahua. Den du dir holst, wenn es dir passt und eine Kuscheldecke ist oder was auch immer. Das ist unser Problem. Und ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht alles sehr theoretisch an. Und das kann auch leicht das Problem sein, dass das, was ich sage oder so, sehr theoretisch ist. Oder was wir sagen. Aber weißt du, ich erlebe das in meinem eigenen Leben. Immer wieder. Dass ihr Frust aufstaut und dann kommt ihr irgendwo raus. Und dann habe ich was, also vor circa 11 Jahren haben wir eine ziemlich heftige Ehekrise gehabt. Und ich war zu einem, nicht der Einzige, der schuld dran, weil es ist ja immer so, aber einen großen Teil war mein Beitrag zu dem Problem. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht, aus meiner Haltung herauszukommen, dass ich sage, na, ich bin nicht das Problem. Ich bin nicht das Problem. Ich habe Zeit gebraucht, aus dem herauszukommen. Und dann unter anderem habe ich ein Buch gelesen, ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch, und das habe ich sehr gut gefunden. Das heißt True Faced, also dein wahres Gesicht zeigen. Und der Autor sagt, Sünde ist nicht nur einfach eine Tat, also fluchen, jemand beleidigen, was stehlen. Sünde fängt viel früher an. Dieser ganze Prozess, der vorher schon passiert, was denke ich über mich, was denke ich über den anderen, jemand sagt irgendwas, was mich frustriert und jetzt meine Reaktion darauf ist, ich gehe in mich und ich frisst den Groll auf und das baut sie auf und irgendwann einmal, natürlich, dann platzt der Kragen, oder? Und Sünde ist dieser ganze Prozess. Genauso wie ein Bankräuber nicht ein Bankräuber ist, weil er in der Bank die Bank ausraubt, sondern er raubt die Bank aus, weil er ein Bankräuber ist. Was heißt das jetzt? Der hat schon vorher tagelang darüber nachgedacht, was er tun wird. Die Handlung ist nur dann das Endprodukt von dem, was vorher passiert. Das versucht uns unter anderem wohl auch Paulus zu sagen. Das ist unser Problem. Und ich komme auf diesen Teufelskreis nicht heraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich weiß und ich merke es, wenn der Stress zunimmt und wenn ich mehr und mehr beleidigt werde oder was auch immer und ich habe so diese immer wieder dieses, ich komme zu kurz, ich kriege nicht das, was ich eigentlich will, dann fängt eine Dynamik an. Es fängt der Kreislauf an. Und irgendwann einmal, da kommt es auch immer noch so, dass ich dann irgendeinen Blödsinn mache. Das muss nicht unbedingt jetzt gleich was Schlimmes sein, dass ich ins Gefängnis komme. Aber dann rutscht ein Wort raus, was meine Frau beleidigt. Oder zumindest in meiner ganzen Haltung ist es halt was halt dann schlechte Auswirkungen hat. Sünde ist mehr als nur einfach eine Tat, eine Handlung. Sünde ist eine Haltung, die wir haben. Weißt du, hast du das schon einmal gehört, wo Christen dann sagen, weißt du, Jesus liebt dich. Jesus ist für deine Fehler gestorben. Was für ein Blödsinn. Jesus ist nicht für deine Fehler gestorben. Du darfst Fehler machen. Du probierst das aus und es geht schief. ist okay, du lernst dazu, du darfst Fehler machen. Jesus ist gestorben, weil wir den heiligen und liebenden Gott ablehnen. Deswegen ist er gestorben.
Irgendwann bin ich draufgekommen, das ist mein größtes Problem. Und das zerfrisst mich. Und ich will eine Lösung dafür. Aber wo kriege ich diese Lösung? Ich habe früher an Aliens gedacht als Teenager, die haben mir nicht geholfen, wo ich voller Frust war. Ja? Nur ein Beispiel, das war meines. Aber das Wunderbare ist, es gibt einen Ort, wo diese ganze Dynamik durchbrochen worden ist. Wo der Teufelskreis durchbrochen worden ist. Von Egoismus, von Sünde. Und Jesus, hoffentlich erkennt sie, was ich hier male. Ich deute es an. Das größte Problem in Karpfenberg, für das gibt es eine Lösung. Das Kreuz von Jesus Christus. Wenn du merkst, und ich gehe davon aus, die meisten oder vielleicht sogar alle von euch, aber die meisten von euch haben das schon gemerkt, das größte Problem in Karpfenberg ist auch dein größtes Problem. Dein Egoismus, deine Ich-Zentriertheit, deine leere Religiosität und Frömmigkeit. Und du bist da hingekommen und sagst, ich brauche eine ganz tiefe Veränderung. Ich möchte mir das schenken lassen, was Jesus mir anbietet. Vergebung und ein neuer Anfang. Es gibt eine Lösung für das größte Problem in Karpfenberg. Das darf man sich schenken lassen. Der Römerbrief, und wenn ihr weiterliest, der Römerbrief redet nicht nur davon, dass da, einen heiligen Gott gibt, der sagt, naja, passt eh, ich vergib euch. Der Römerbrief spricht davon, dass wir durch und durch korrupt sind, die uns Gottes Strafe verdienen, sein Gericht verdienen. Gott kommt durch seine Gnade, er nimmt seine Schuld, unsere Schuld auf sich und er nimmt uns das, den ganzen Dreck und alles nimmt er uns ab und unseren Egoismus. Und er kleidet uns in seine Gerechtigkeit. Es gibt viele Religionen, wo Gott vielleicht vergibt, aber es gibt keine andere Religion, wo Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Paulus spricht davon im Römerbrief. Gott nimmt uns unsere Schuld und er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wenn du in Christus bist und du Jesus Christus glaubst und vertraust als deinen Herrn und Heiland, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht mehr die, sondern er sieht Christi Gerechtigkeit, in die du gekleidet bist. Wow, das ist nicht genial. Und alles, was es jetzt von uns braucht, ist das, und von mir braucht, ist, dass ich Jesus mein Vertrauen schenkt. Jesus, ich will dich beim Wort nehmen. Ich will dir vertrauen. Wenn das stimmt, ändere meine Sicht. Ich habe das zum ersten Mal kapiert, da war ich 18 Jahre alt. Und ich darf immer nur dazulernen. Und das zweite ist, es braucht eine Kehrtwende, eine Umkehrmöglichkeit. Deswegen ist es auch unsere Botschaft, ob auf der Straße oder hier. Vertrau dich Jesus an und kehr um. Ich mache der Mut, lies den Römerbrief, lies diesen Abschnitt für dich zu Hause in Ruhe durch. Lass es da auf dich wirken. Und lass dich von Gott dadurch ansprechen. Ich möchte jetzt auch zum Punkt kommen und eure Geduld nicht zu sehr strapazieren. Ich möchte mit einem kurzen Abschnitt aus dem Titusbrief aufhören. Ich verwende den sehr, sehr gerne auch in Gesprächen, wo man, auch zum Beispiel jetzt gestern habe ich mit Dieter, einem österreichischen Philosophen, gesagt, lese mal kurz dieses Stück, darf ich da was vorlesen? Denk mal über das nach, was Paulus hier sagt. Also die Bibel ist so ehrlich. Ein ungeschöntes, ehrliches Bild. Es hält mir einen guten Spiegel vor.
Und wenn ich Jesus nicht kennen würde, ich wäre nicht bereit, in diesen Spiegel hineinzuschauen, zu sehen, wirklich, so schaue ich aus. Aber weil ich seine Gnade geschenkt bekommen habe, darf ich mal ruhig auch ehrlich in den Spiegel schauen. Weil ich eben nicht mehr verurteilt werde, gell? Sondern ich bin angenommen. Ich könnte es noch weiter, aber oder soll ich? Nein. Kommen wir zum Punkt. Im Titus Kapitel 3 steht, ab Vers 3, Paulus spricht hier auch von sich selber. Und er sagt, auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Und wir hassten die anderen und sie hassten uns. Sehr ehrlich. Und dann Vers 4. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Und er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Christus als Retter für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. Lies weiter. Ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, wir beten jetzt zu dir, wir wollen dir das ausdrücken. Sprich uns an, Herr. Du darfst den Finger auch auf Prozesse in unserem Leben legen, auf Sachen in unserem Leben, die dir nicht gefallen, die nicht Ehre dir bringen. Du kennst unseren Alltag, wo wir, und auch wo es bei mir so ist, dass du nicht meine Freude bist, sondern ich lasse mich von anderen Sachen ablenken. Aber danke, dass heute eine Umkehrmöglichkeit ist, eine Wendemöglichkeit, dass ich wieder zu dir umkehren darf. Füll uns mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, deiner Freude. Danke, dass wir angenommen sind, weil Christus für uns bezahlt hat und auferstanden ist und er schenkt ein neues Leben. Wir möchten mehr von dem erkennen, uns erfüllt sein. Und wenn jemand da ist, der das noch nicht erlebt hat, ja, für den das noch irgendwie eine leere Religiosität ist, sprich du ihn und sie an. Wir danken dir dafür, dass du uns mit deiner Freundlichkeit und Liebe begegnet bist und das immer wieder tust. Danke, dass du nicht so ein Waschlappengott bist, ein kleiner Chihuahua-Gott, sondern der mächtige Herr und König. Gerecht, aber auch liebevoll und gnädig. Wir möchten dich besser kennenlernen. Hilf uns dabei, dass das höchste Ziel unseres Lebens ist, dich zu ehren und uns für immer an dir zu freuen. Zu deiner Ehre und unserer Freude. Amen. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Wenn ich jetzt ein bisschen lange war, dann hoffentlich verzeiht sie mir. Wer nachher noch nach dem Gottesdienst so ein kleines Zauberkunststück sehen möchte, dann erzähle ich euch kurz mein Zeugnis. Das können wir aber nachher machen beim Kaffee und Kuchen, oder? Danke, dass ihr so für die Einladung und dass ihr auch so toll jetzt mitgegangen seid bei der Predigt.